Und irgendwas stimmt hier nicht. Aha, es haben doch welche gemerkt. Ruth, du hast als Erste genickt, komm her. Ich dachte, ich will doch mal warten, bis der Erste mir irgendwelche Zeichen macht. Hast du vorhin gesagt?
Ich habe gesagt, Lichter an.
Lichter an, ja, das war der Tannenbaum. Ne? Wir machen nur ein Licht an. Und die Ruth hat das uns angezündet. Warum machen wir diese Lichter an? Habt ihr euch eigentlich mal Gedanken darüber gemacht? Was soll das mit diesen Kerzen? Wir kennen das aus den vergangenen Sonntagen. Ihr erinnert euch, da sind Menschen hier nach vorne gekommen und da, wo jetzt Brot und Wein steht, haben wir viele kleine Kerzen brennen gehabt. Die hat er eingeladen an diesem Ewigkeitssonntag, mit dem das Kirchenjahr abschließt. Heute beginnt das neue Kirchenjahr mit dem ersten Advent. Ich hatte eingeladen, nach vorne zu kommen und eine Kerze anzuzünden, wenn wir in besonderer Weise an jemanden denken wollen, der in diesem Jahr oder in den letzten Jahren aus der näheren Umgebung verstorben ist und an den wir denken, weil wir ihn besonders vermissen. Und Menschen kamen nach vorne und haben hier eine Kerze angezündet. Viele kleine Kerzen standen hier. Hier haben wir einen schönen Adventskranz, den wir seit einigen Jahren haben. Waltraud, du merkst, du gerätst hier nicht in Vergessenheit. Den hat Waltraud einmal sehr schön gemacht und er passt jedes Jahr aufs Neue hier auf unseren Altar. Warum zünden wir nun diese vier Kerzen an? Und ich frage gar nicht so sehr nach der historischen Begründung von dem Adventskranz, sondern mir geht es heute eigentlich darum, dass ich euch einladen möchte, sich darüber vielleicht neue Gedanken zu machen, was soll das mit den Kerzen in der Adventszeit? Ich hatte eingangs gesagt, Advent, das ist die Zeit der Vorbereitung. Advent, wir brauchen den Advent. Vielleicht nicht jeden Tag so toll Kaffee, also nicht jeden Sonntag so Kaffee und Kuchen, wie wir es vorhin an unserem Buffet hatten. Bin stolz auf euch, ihr Frauen, die ihr wieder einmal den Tisch habt biegen lassen. Wir kennen das aber gar nicht anders hier bei uns in der Gemeinde. Das ist schön, dass wir immer wieder diese Erfahrung machen dürfen, dass sich immer sehr viele beteiligen. Doch Kaffee und Kuchen haben eigentlich mit Advent ganz wenig zu tun. Ich sagte es eingangs, eigentlich war die Adventszeit eine Fastenzeit. Da purzelten die Funde. Und nicht andersrum. Zeit der Vorbereitung. Zeit ist etwas, was mir heute im Grunde fehlt, um darauf genauer einzugehen. Mal sehen, ob wir am nächsten Dienstag da noch ein paar Worte zu sagen können. Im Grunde hat diese Adventszeit eigentlich einen jüdischen Ursprung. Und von daher kommt auch die Fastenzeit. Man hat sich auf dieses Neujahrsfest vorbereitet und man tut es noch bis heute, dieses Rosh Hashanah, das wir vor einigen Dienstagen auch kurz erklärt haben, indem man sein Leben in Ordnung bringt, indem man Zeit nimmt, um klar Schiff zu schaffen. Im Haus, man räumt auf, dann schmückt man, aber auch innerlich und zurückdenkt, was ist im vergangenen Jahr schiefgelaufen? Was muss ich in Ordnung bringen, damit ich richtig feiern kann? Ein sehr interessanter Gedanke, fand ich. Diejenigen, die am letzten Sonntag hier waren, mögen diese Predigt im Grunde als Fortsetzung davon verstehen können. Ihr erinnert euch, wir haben am letzten Sonntag ein Gleichnis angeschaut. Jesus erklärte, das Reich Gottes, das ist wie eine Hochzeitsfeier. Nicht lange Gesichter, sondern Menschen, die feiern, die sich freuen. So ist Reich Gottes. So ist Christsein. Und stellt euch vor, die kleine Stadt Torrevieja, das darf jetzt der Bürgermeister nicht hören. Inzwischen sind wir ja Großstadt, ne? Mehr als 100.000 Einwohner. Aber im Verhältnis zu Madrid, zu Barcelona, doch ein Dorf. Stellt euch vor, gestern wäre nicht nur die Krippe in Torrevieja eröffnet worden, sondern man hätte den König erwartet. Hier in Spanien ist uns ja diese Geschichte mit dem König eigentlich ziemlich nahe, obwohl wir Deutschen da irgendwie nicht so richtig einen Bezug haben, nicht wahr? König, aber in Spanien haben wir noch eine Monarchie. Wir haben einen König und eine Königin. Und sie kämpfen ein bisschen um ihre Popularität. Aber ich bin mir ganz sicher, das Medienaufgebot, was ich gestern dort bei der Krippeneröffnung gesehen habe, das wäre nichts im Vergleich zu dem, wenn der Felipe gekommen wäre. Es wäre nichts im Vergleich zu dem. Die Straßen wären voll gewesen. Und irgendwann wäre der Ruf gekommen, er kommt. Und die Leute hätten geguckt, ob sie ihn zu sehen bekommen. Sie hätten geguckt, ob sie vielleicht ein Selfie mit ihm machen können. Irgendwie. Das ist mein Thema heute. Er kommt. Ich habe es extra so geschrieben in einer Farbe, da muss man zweimal hingucken, dass das schmerzt fast ein bisschen in den Augen, nicht wahr? Das soll uns ein bisschen wach machen. Er kommt. Man erzählt sich die Geschichte, ich las sie von einem Missionar in Thailand. Er sagt, in den 60er Jahren brachte die Nachricht, dass der König von Thailand kommt, die gesamte Gegend in heller Aufregung. Besonders die Regierungsbeamten, die bekanntlich nicht so rege und eifrig sind, sie verfielen in die totale Geschäftigkeit. Dinge wurden nun möglich, die vorher unmöglich schienen. Im Eiltempo wurden Straßen und Brücken gebaut und Schulen und Häuser geschmückt. Die Frauen, die nähen konnten, sie hatten Hochbetrieb, denn alle wollten neue Kleider, neue Klamotten, um so vor dem König so gut wie möglich angezogen dazustehen. Die Musikkapelle polierte ihre Musik auf Hochglanz. So war nun alles fein vorbereitet und alles wartete gespannt auf den Einzug des Königs. Mitten hinein in dieser Erwartung platzte die Nachricht, der König kommt nicht. Die Enttäuschung war einigen riesengroß, andere jedoch waren erleichtert und sie fühlten sich gerade noch mal so davongekommen. Der König kommt, heißt unser Thema heute. Und genau so, das war die Ankündigung des Königs, die der Herr durch seinen Propheten ausrichten ließ. Wir lesen heute als Predigttext eben nur diesen einen Vers aus dem Buch Sacharja, Kapitel 9, Vers 9. Ihr müsst ihn demnächst mal auswendig lernen. Heute haben wir fast die Hälfte unseres Teenie-Kreises dabei, vermissen Kilian und Ilka. Die sind in Deutschland, dafür sind andere in Vertretung. Ihr werdet sie in der Weihnachtszeit häufiger sehen. Sacharja 9, Vers 9. Du, Tochter Zion, freue dich. Freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Auf einem Füllen der Eselin. Diejenigen, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, die wissen, wenn wir siehe, siehe lesen, dann ist das der Versuch, meistens hat Martin Luther so übersetzt, da ist das der Versuch, die Aufmerksamkeit in besonderer Weise zu erregen. Dieser Ausdruck, siehe, siehe, er will sagen, jetzt kommt was Wichtiges. Da sollte Sacharja 9, Vers 9 stehen. 600 Jahre bevor Christus kam, sandte Gott seinen Boten Sacharja, um die Ankunft des Königs anzukündigen. Was war da Besonderes an der Ankunft? Nun, zum einen fällt mir auf, die Wartezeit war ziemlich lang, ne? Erinnert ihr euch bei dem Gleichnis am letzten Sonntag? Da waren 10 Frauen unterwegs und sie wollten, wie es damals üblich war, den Bräutigam zu seiner Braut in einem festlichen Fackelzug begleiten. Und es verzog ein bisschen. Er verhandelte um den Brautpreis und es dauerte. Und in der Zwischenzeit gingen bei 5, bei der Hälfte dieser jungen Frauen, ging das Öl aus. Erinnert euch, nicht wahr? Sie warteten und als es dann hieß, er kommt, waren sie nicht vorbereitet. Sie mussten nur bis kurz vor Mitternacht warten. Hier wartete das Volk Israel 6 Jahrhunderte, 600 Jahre lang. Und ich frage mich, hat diese Vorbereitungszeit gereicht? Wie war das damals mit dem Empfang? Was meint der Prophet nun also, dass es sich lohnt hinzusehen? Siehe, siehe, welcher Art war die Pracht dieses Einzugs? Vor rund 100 Jahren gab es einen ganz anderen Einzug in Jerusalem. Der deutsche Kaiser Friedrich Wilhelm II. Er zog mit großer Pracht und großem Gefolge in diese Stadt ein. Das war eine riesige Sache. Ganz anders der Einzug Jesu in Jerusalem. Klein, bescheiden, ohne große Gefolgschaft, ohne Empfangskomitees. Und wir fragen uns, darum steht hier das Wort siehe? Man muss genau hinschauen. Das gilt heute noch. Denn Christus, er kommt ganz still und leise zu uns in seinem Wort. Nicht mit großem Getöse. Er wartet darauf, dass wir ihn erwarten und ihn aufnehmen. Und ich merke, eigentlich haben wir hier an der Costa Blanca dazu eine besondere Chance. Und ich sagte es bereits am letzten Dienstag im Gesprächskreis, während wir in Deutschland so abgelenkt sind durch Weihnachtsmärkte, durch unseren kulturellen Hintergrund, den wir auf der anderen Seite hier ein bisschen vermissen, bringt uns das doch im Grunde weg von dem Entscheidenden. Dieses Element spüren wir aber auch hier in Spanien in besonderer Weise. Weihnachten ist extrem kommerzialisiert. Geschenke kaufen ist wichtig. Ein gutes Essen ist wichtig. Miteinander groß feiern ist wichtig. Sich das leisten, was man da schon das ganze Jahr wollte. Die Großfamilie trifft sich. Ganz anders das Feiern und die Ankündigung damals des Königs. Siehe, dein König kommt zu dir. Dieses Siehe am Anfang und der Adventsgeschichte vom Einzug Jesu will uns darauf hinweisen, du musst genau hingucken, damit du es wirklich begreifst. Jesus versprach einmal, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Und in der Offenbarung heißt es dann, ich komme bald. Insgesamt 1527 Mal ist in der Bibel vom Kommen des Königs die Rede. Wer ist der, der da kommt? Es ist der, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Merken wir, das ist ein echt königlicher Anspruch. Und damit stellt er im Grunde jeden Menschen vor die Entscheidung, willst du sein Königtum nun anerkennen oder nicht? Sagt ein Mensch Nein, so ist er ein Rebell, der die Folgen seiner Entscheidung tragen muss. Mit einem Ja stellt sich ein Mensch in die Nachfolge Jesu. Jesus, er will keine Bewunderer. Er hätte keine Follower bei Facebook gewollt. Er wollte Nachfolger. Das ist nicht das Gleiche. Fragt man nach der Legitimation des Königs, so weist Gottes Wort auf das Kreuz hin. Wir haben es eben in diesem Lied gesungen und das war irgendwie auf den ersten Blick gar nicht adventlich. Dein Kreuz bedeckt meine Schuld, haben wir miteinander gesungen. Und wir haben gemerkt, eine Verbindung zwischen Abendmahl und Weihnachten ist durchaus möglich. Dieses Mal ist die Deko ganz in besonderer Weise. Ich denke, das ist, vielleicht hat sich jemand was dabei gedacht. Habt ihr gemerkt, dass dieses Kreuz hier stehen geblieben ist hinter der Krippe? Meistens nehmen sie es weg. Mir gefällt das. Mir gefällt, dass hinter der kleinen Krippe ein größeres Kreuz steht. Und hinter dem Altar und dem Weihnachtsbaum noch einmal. Wir merken, hinter all dem, was wir an dieser Weihnachtskultur so schätzen, und das kann durchaus so bleiben, steht aber das Kreuz. Er sagt, Und Paulus beschreibt das so: Jesus, er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen sollen, die im Himmel und die auf der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Darum habe ich dieses Lied ausgesucht, was wir als zweites gesungen haben: Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, ewiger Heiland, lebendiger Gott. In vielen christlichen Gemeinden, da fehlt irgendwie die Freude. Sie ist irgendwie untergegangen, vielleicht in Geschäftigkeit, überall den Vorbereitungen in der Weihnachtszeit. Sind unsere Augen vielleicht geblendet in diesem 21. Jahrhundert von den Ereignissen und den Angeboten dieser Welt? Ist die Kraft zur Freude womöglich in den 2000 Jahren seit dieser Ankündigung verpufft? Ich möchte euch einladen, wir wollen uns neu darauf besinnen, wenn wir eine Kerze zu Hause am Adventskranz anzünden. Was bedeutet das eigentlich? Diese kleine Kerze, sie steht für das Licht, das in die Welt kommt. Sie steht für das Leben, das Christus neu in diese Welt brachte. Wie bereiten wir uns nun vor auf den Einzug des Königs? Denn dazu dient die Adventszeit. Viele Bibelstellen in Gottes Wort geben uns da Hinweise. Ich habe im Hebräerbrief einige Verse gefunden. Die könnt ihr hier an der Wand mitlesen. Da heißt es: Und lasst uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns untereinander unser Selbst wahrnehmen, mit Reizen zu Liebe und guten Werken, und nicht verlassen die Versammlungen, wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen. Und ermahnen heißt auch ermutigen. Und das so viel mehr, soweit ihr seht, dass sich der Tag naht. Der Apostel lässt keine Zweifel an der Hoffnung, dass der König wiederkommt, so wie er es verheißen hat. Und für diese Zeit schlägt er vor, aktiv zu sein. Und eben unser Kennzeichen, Jesus sagt, das ist das Kennzeichen der Christen in dieser Welt. Es ist, dass ihr euch untereinander liebt, sagt er. Daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an den Sonntagsgottesdiensten, nicht, dass ihr womöglich eine besondere Kleidung oder ein besonderes Liedgut pflegt. Die Welt wird die Christen daran erkennen, dass sie einander lieben. Und darum sagt der Apostel: Nutzt die Zeit dazu. Tut einander Gutes. Nicht nur hohle Worte, sondern auch Taten. Paulus schreibt an Gemeinden, die in Schwierigkeiten waren. Schwierigkeiten in der Gemeinde, die waren nichts Neues. Auch immer wieder dieser Widerstand von Glaubensgeschwistern. Immer wieder musste Paulus seine Berufung, ja seine Autorität und seinen Auftrag gegen Angriffe aus eigenen Reihen verteidigen. Und er sieht ihm ins Gesicht. Lass mich diese Verse, die wir hier noch an der Leinwand sehen, einmal in einer modernen Übersetzung lesen. In der guten Nachricht heißt es: Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Wir wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusage gegeben hat, steht zu seinem Wort. Einer sollte sich um den anderen kümmern und zu guten Werken anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr müsst ihr einander Mut machen. Ihr seht doch, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Dieses zu guten Werken anreizen, das kann so viele Gesichter haben. Es braucht ein bisschen Fantasie, aber vor allem braucht es sehende Augen, zu sehen, wo ist die Not, wo kann ich anpacken. Ich habe mich heute Nachmittag einmal hingesetzt und ein paar Adventsgrüße verschickt, aber nicht nur an die ich sowieso immer wieder Adventsgrüße alle Jahre wieder schicke, nicht nur an die, mit denen ich sowieso per WhatsApp und den anderen Medien in Kontakt stehe. Ich habe bewusst meine Liste einmal durchgeguckt und ein paar Leute angeschrieben, mit denen ich so wenig Kontakt habe. Und was für eine Freude habe ich ihnen gemacht. Das war in der Antwort ganz deutlich zu erkennen. Vorbereitet sein. Mich hat es am letzten Donnerstag eiskalt erwischt. Ich war nicht vorbereitet. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich aktiv vor Gericht geladen. Zum Glück nicht als Angeklagter. Ich dachte, ich sollte eigentlich nur erscheinen, um ein bisschen gute Stimmung zu machen, dass der Richter sieht, ja, der Kläger ist auch da. Als mein Anwalt mir das sagte, ich habe mit nichts anderem gerechnet. Auf einmal sagt der Richter, Herr Fast, treten Sie bitte ans Mikrofon. Und mir fiel ein, ich wusste gar nicht, wie spricht man denn den Richter an? Auf Spanisch, wohlgemerkt. Keine Ahnung, ich war nicht vorbereitet und musste mich mit Mühe aus dieser Situation herauswinden. Vorbereitet wäre ich gewesen, hätte ich gewusst, was mich dort erwartet. Vorbereitet wäre ich gewesen, wenn ich gewusst hätte, wie spricht man zu einem Richter, mit welchem Titel spricht man ihn an. Ist ja nun auch nicht so ganz alltäglich. Gott sagt, wenn der König kommt, sollt ihr vorbereitet sein. Ihr wisst nicht, wann genau er kommt, weder Zeit noch Stunde, aber dass er kommt, verlasst euch drauf. Der Herr ist gekommen als Kind. Dann steht da das Kreuz. Und so wissen wir, dass er starb und gen Himmel fuhr. Hinter diesem Kreuz kommt heute unser Abendmahlstisch. Merkt ihr, wie das alles irgendwie zusammengehört? Merkt ihr, wie das sich nicht so trennen lässt? Wir können das Kind nicht vom Kreuz trennen. Und obwohl Weihnachten ungleich stärker gefeiert wird als Karfreitag, merken wir doch die Einheit, die Verbindung des einen zum anderen. Und wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern, dann werden wir bei dem Schluck Wein und bei dem Bissen Brot an die Worte erinnert, die Jesus sagt, mein Leib ist für euch gebrochen und mein Blut ist für euch vergossen. Dazu kam Jesus in die Welt. Merken wir, vorbereitet sein auf Weihnachten, das heißt nicht nur, dass wir unsere Räume, unsere Wohnungen festlich schmücken, dass wir vielleicht schon mal die passenden Klamotten in die Reinigung bringen, damit sie dann noch sauber sind. Heißt nicht nur, dass wir uns Gedanken machen, wie werden wir dieses Fest begehen und mit wem feiern wir? Vorbereitet sein auf Weihnachten heißt vorbereitet sein darauf, dass er wiederkommt. Und dass er wiederkommt, ist Fakt. Denn ganz anders als damals in den 60er Jahren in Thailand, unser Warten wird garantiert nicht enttäuscht werden. Und es wird nicht heißen, der König kommt nicht. Nein, Christus kommt. Und darum, liebe Gemeinde, wer mit dem baldigen Kommen dieses Königs rechnet, der stellt sich darauf ein. Und mit jedem Anzünden der Kerze denkt er daran, Herr, du wirst bald wiederkommen. Viele Gemeinden, ich habe es, glaube ich, vor einem Monat beim Abendmahl bereits gesagt, haben so eine Gewohnheit, dass sie im Anschluss an die Abendmahlsfeier einander sagen, der Herr kommt bald, mit dem Begriff Maranatha. Und das bedeutet genau, der Herr kommt bald. Der und nur der, der lebt wahrhaft im Advent, der damit rechnet, sein König kommt. Sagt ihr dazu Amen?